The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und ich freue mich, mit Ihnen in dieses Wochenende zu starten. Heute ist Samstag, der 7. Februar. Was war das wieder für eine Woche? Starten wir den Wochenrückblick in einer Minute. Los geht's. Die CDU-Politikerin und ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist gestorben. In den USA wurden Millionen von Seiten der Epstein-Akten veröffentlicht. Seitdem erleben wir sehr viel Name-Dropping und fragen uns, wer denn eigentlich nicht mit Jeffrey Epstein befreundet war. Die Olympischen Winterspiele sind offiziell eröffnet und natürlich wird auch dieses Mal fleißig gedopt. Der Test einer italienischen Biathletin ist positiv ausgefallen. Ein 13-jähriger Held aus Australien hat nicht nur Berge, sondern Meere versetzt. Er ist 4 Stunden im Indischen Ozean zum Ufer geschwommen, um seine Familie vor dem Ertrinken zu retten. In Deutschland wurde mal wieder warngestreikt. Die Gewerkschaft Verdi sorgte für Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. In Thüringen ist die Björn-Höcke-AfD mit einem Misstrauensvotum gescheitert. Mario Vogt bleibt vorerst Ministerpräsident. Die Ostsee und die Niagara-Fälle sind teilweise zugefroren und in Berlin wurde Streusalz verboten, erlaubt und wieder verboten. Und in Spanien haben Forscher Überreste von Mini-Dinosauriern entdeckt. Sie hätten uns gerade mal bis zu den Knien gereicht. In diesem Sinne, uns allen eine schöne neue Woche. In diesen Wochen klingt Politik oft wie ein Kastensturz mit moralischem Unterton. Verzicht ist das Leitmotiv. Und das klingt so miesepetrig, dass es einem tatsächlich die Laune verhageln kann. Der Sozialstaat sei zu teuer geworden, Leistungen zu großzügig, Krankheitstage ein Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann. Der Blick richtet sich nach unten mit der impliziten Botschaft, weniger geht immer. Wir hören den Kanzler.
Leistung wird wieder im Vordergrund stehen und nicht Behäbigkeit, Bequemlichkeit, Faulheit.
Wir haben in Deutschland 14,5 Tage im Durchschnitt der Beschäftigten Krankheitstage. 14,5 Tage, das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig? Können wir uns mal darüber unterhalten?
Tja, lassen wir das mal wirken. Was bei all dem untergeht, vieles von dem, was heute als Übermaß verhandelt wird, war einmal mühsam erkämpfter Fortschritt. Errungenschaften entstanden aus der Einsicht, dass soziale Sicherheit Stabilität schafft, für den Einzelnen wie für das Gemeinwesen. Die Attacken auf diese soziale Sicherheit nehmen zu, je näher der CDU-Bundesparteitag rückt. Ein Zufall? Ich weiß es nicht. Erst die Kritik an der sogenannten Lifestyle-Teilzeit. Vergangene Woche dann folgte der Vorschlag, Zahnarztbesuche nicht mehr durch die gesetzliche Krankenversicherung zu erstatten. Einer, der es wissen muss, hat den Vorschlag bei uns sehr klar als sinnlos eingeordnet. Hören wir den ehemaligen Gesundheitsminister Karl Lauterbach in seinem herrlichen rheinischen Singsang.
Die Zahnbehandlung ist aus der Perspektive der Kassen in den letzten Jahren nicht deutlich teurer geworden. Für andere Bereiche gilt das. 10 Milliarden wird die Krankenhausversorgung jedes Jahr teurer. Solche Kostensteigerungen haben Sie bei der Zahnbehandlung nicht. Da sind die Preise aus Perspektive der gesetzlichen Kassen im Großen und Ganzen konstant geblieben. Zum Zweiten, die Zahnbehandlung ist sehr sinnvoll und hat sich in den letzten Jahren sogar noch als wesentlich wichtiger erwiesen, als man vor Jahren das geglaubt hat. Weil wir wissen mittlerweile, dass also gesunde Zähne wesentliche Voraussetzungen dafür sind, dass bestimmte Volkskrankheiten nicht so häufig kommen, wie zum Beispiel Diabetes. Schlechte Zähne, Parodontose führt dazu, dass sie ein höheres Diabetesrisiko haben. Sie haben ein höheres Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und was man erst seit Jahren weiß, aber was sehr wichtig ist, auch das Demenzrisiko ist deutlich erhöht, wenn Sie schlechte Zähne haben. Somit, wenn Sie an der Zahnbehandlung jetzt sparen, dann verlieren Sie das Geld sofort bei diesen Krankheiten, die bei uns ja sowieso viel zu häufig vorkommen.
Deutschland hatte lange den Anspruch, soziale Sicherheit nicht nach unten zu korrigieren, sondern zu stabilisieren. Heute wird dieser Anspruch umgedeutet. Die Frage ist nicht mehr, was funktioniert gut, sondern wo können wir noch etwas streichen? Kronzeuge dafür? Der Bundeskanzler selbst.
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
So, solche Sätze prägen das politische Klima. Kurz, hart, vermeintlich alternativlos. Inhaltlich mag er ja an der einen oder anderen Stelle durchaus einen Punkt haben. Doch mit diesem Sound erreicht man weder Köpfe noch Herzen, sondern stößt die Menschen im neoliberalen Stil vor den Kopf. Das erzeugt kein Zutrauen, sondern Erschöpfung. Denn was ist denn der Kontext? Was ist die Lebensrealität, in die Merz hier so staccato-mäßig hineinsendet? Nun, seine Worte treffen auf marode Schulen, überlastete Verwaltungen, eine völlig daniederliegende Mobilität, fehlende Betreuungsplätze, eine im wahrsten Sinne des Wortes brüchige Infrastruktur. Das eigentliche Problem liegt oft nicht im Leistungsniveau, sondern in den Strukturen, in Zuständigkeiten, die Reformen blockieren und Verantwortung zerreiben. Es könnte vielleicht einfach so sein, dass der Föderalismus aus Bund plus 16 Bundesländer, die bei den wichtigsten Themen alle mitreden wollen, das Problem ist. Bildung ist Ländersache, innere Sicherheit ist Ländersache, auch Infrastruktur ist in relevanten Teilen Ländersache. Und in diesen Bereichen gäbe es, das wissen Sie und ich, da gäbe es besonders viel zu reformieren. Die Diskussion lässt aber dieses Potenzial viel zu oft aus. Stattdessen wird herumgedoktert an dem Wenigen, das man noch einigermaßen gestalten kann. Die große Strukturreform, von der wir alle spüren, sie muss kommen, die bleibt aus. Stattdessen spricht der Bundeskanzler über telefonische Krankmeldungen. Das sind übrigens nur 0,9% aller Krankmeldungen. Es wird sich nach unten orientiert statt nach oben. Verzichtspolitik, die sonst immer den Grünen vorgeworfen wird, gibt seit geraumer Zeit den Ton an bei den Konservativen. Und vergessen wird, nicht alles, was teurer ist als anderswo, ist ein Fehler. Und nicht alles, was günstiger wäre, ein Fortschritt. Politik muss wieder erklären, wohin das Land will. Nicht nach unten schauen, sondern nach vorne. Andernfalls überträgt sich die ewig schlechte Laune des Kanzlers auf den Rest des Landes.
Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt.
Sie wollen wissen, was in den nächsten Tagen Talk of the Town wird? Hier kommt unser Wochenausblick. Sie hören gerade den Sänger Bad Bunny. Der steht am morgigen Sonntag als Hauptact der Super Bowl Halftime Show auf der Bühne. Vergangene Woche hat der Puerto Ricaner den ersten Grammy für ein vollständig auf Spanisch aufgenommenes Album gewonnen. Ein weiteres Finale steht morgen an, und zwar im australischen Dschungel. Das Dschungelcamp sendet für diese Staffel die letzte Folge. Das wird, da bin ich mir sehr sicher, ebenso viele Menschen erreichen wie der Super Bowl. In der ersten Wochenhälfte gibt es wichtige Zahlen. Am Montag werden die UniCredit-Jahreszahlen veröffentlicht, am Dienstag die Jahreszahlen von TUI und die Quartalszahlen von Coca-Cola. Die Siemens Energy-Zahlen werden am Mittwoch bekannt gegeben, am Donnerstag kommen dann die Jahreszahlen der Mercedes-Benz Group. Am Freitag stehen dann nicht die Zahlen, sondern die Töne und Stoffe im Vordergrund. Der 68. Wiener Opernball eröffnet seine Türe und in Berlin beginnt die Berlinale. Es lohnt sich also, die Hauptstadt für Promi-Spotting zu besuchen. Erwartet werden nämlich Hollywood-Stars wie Timothy Chalamet, Kylie Jenner, Pamela Anderson, Ethan Hawke und Channing Tatum. Oder aber Sie gehen ins Kino. Am Freitag läuft die Verfilmung des Literaturklassikers Sturmhöhe von Emily Brontë an. Und in München kann man derweil politische Hochkaräter sichten. Dort startet die Münchner Sicherheitskonferenz. Und natürlich ist auch The Pioneer vor Ort und wird berichten. Passend zu unserem Thema der Woche spreche ich in der aktuellen Folge von Der achte Tag mit Professor Nicolas Ziebart. Der Ökonom forscht auf dem Gebiet der Arbeits- und Gesundheitsökonomie und geht in unserem Gespräch auf das Thema Krankheitstage ein.
Ich habe mich sehr stark gegen Karenztage ausgesprochen. Da kann ich auch mal ins Detail gehen, warum es auch ökonomisch keine gute Politik ist. Und da gibt es viele, wie wir sagen, unintended consequences im Amerikanischen. Mhm. Also unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Und wir wissen aus Studien, wenn ich jedes Mal, wenn ich neu krank werde, den ersten Tag nicht bezahlt bekomme, ja, dann ist das ein relativ hoher monetärer Verlust, vor allem für Niedrigverdiener. Dann habe ich natürlich einen Anreiz, wenn ich erstmal krank bin, sagen wir mal, ich habe irgendwie eine Grippe oder sowas, diese Krankheitsdauer möglichst auszuweiten, damit ich nicht Gefahr laufe, wenn ich zu früh an den Arbeitsplatz zurückkehre, wieder einen Rückfall zu erleiden oder nochmal krank zu werden und nochmal diesen Karenztag zahlen zu müssen. Ja. Das kann dazu führen, dass es überhaupt nicht so ist, dass die Krankheitstage dann in der Summe so stark fallen, wenn man das machen würde. Wir wissen, dass Leute bei kurzen Krankheitsdauern sehr stark auf ökonomische Anreize reagieren. Deswegen haben wir eben relativ viele Leute, die sich auch bei kleineren Sachen krank melden. Das ist der negative Aspekt, den wir gleich noch besprechen. Aber es ist dann so eben, weil die Leute sehr stark auf ökonomische Anreize reagieren, haben wir natürlich das Problem, dass wir beim Karenztag sehr, sehr viele haben, die einfach krank zur Arbeit gehen würden.
Und das hat ja dann Folgekosten. Was wir von den skandinavischen Ländern lernen können, was er von Karenztagen, Lohnfortzahlungen und telefonischen Krankschreibungen aus volkswirtschaftlicher Sicht hält, all das und mehr hören Sie in der aktuellen Folge von Der achte Tag. Kevin Warsh ist ein Name, der uns ab jetzt häufiger begegnen wird. Warsh ist 55 Jahre alt, US-Amerikaner und zurzeit als Ökonom an der Stanford University tätig. Ab Mai wird er der neue Notenbankchef in den USA sein. Donald Trump hat ihn zum Nachfolger von Jerome Powell berufen, an die Spitze der Federal Reserve, der Fed. Und für viele von uns ist Warsh ein unbeschriebenes Blatt, nicht so sehr für unsere Hausökonomen Lars Feld und Justus Haukapp.
Alleine die Tatsache, dass er von Donald Trump ernannt worden ist und dass noch irgendeine persönliche Beziehung besteht, heißt ja für einen Großteil der Kommentatoren, nicht zuletzt auch aus unserer Profession hier im deutschsprachigen Raum, auch in Deutschland speziell, dass das gar nichts werden kann. Und das ist meines Erachtens einfach vom Ansatz her verfehlt. So kann man nicht vorgehen. Er ist jemand, der hervorragend ausgebildet ist. Er ist jemand, der in den Finanzmärkten zu Hause ist, der dort sehr viel Erfahrung gesammelt hat in seinem beruflichen Leben. Er stammt im Grunde aus der traditionellen republikanischen Nomenklatur. Er ist kein Trumpist im engeren Sinne. Und ich finde, das ist durchaus positiv zu würdigen. Das Problem ist nun mal, dass Donald Trump im Grunde schon mit den Attacken, die er bisher gegen Jay Powell geführt hat, die Unabhängigkeit der Federal Reserve beschädigt hat. Wie sehr Kevin Warsh in dem Umfeld Entscheidungen unabhängig vorbereiten kann, es müssen ja noch andere zustimmen, das ist dabei dann unklar, einfach weil es diese Attacken gegeben hat. Unabhängigkeit wird ja auch dann beeinträchtigt, wenn man meint, man müsse im Hinblick auf das, was der Präsident will, besonders konservativ sein. Das gibt also einerseits das zu gefällige Verhalten, andererseits das zu strenge Verhalten, um sich abzugrenzen. Beides ist nicht positiv einzuschätzen.
Letztendlich kann Donald Trump den Chairman ja auch nicht völlig alleine ernennen, sozusagen. Er braucht ja die Zustimmung des Senats. Und es sind ja jetzt nicht alle Republikaner verrückt, ja, um das mal so zu sagen. Von daher musste er sicherlich auch jemanden präsentieren, der irgendwie vorzeigbar ist. Und jetzt hat er jemanden, der hat auch eine Erfahrung, also die fachliche Kompetenz kann man dem jetzt nicht absprechen. Also ich hätte mir auch sonst wen vorstellen können, den er da nominiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er es getan hätte, ja. Aber da das Gott sei Dank doch der Zustimmung bedarf, ist das eben nicht passiert. Und jetzt wird man sehen, was denn passiert, wenn er dann erstmal Chairman ist. Du hast es ja auch schon darauf hingewiesen. Das heißt, es ist ja nicht, der kann auch nicht völlig alleine entscheiden. Dann ist natürlich schon eine mächtige Position, aber allein ist er auch nicht. Und letztendlich hat er dann ja doch eine gewisse Unabhängigkeit. Also Donald Trump kann ihn dann nicht einfach nach 3 Monaten wieder abberufen, weil er sagte, du hast mir doch eine Zinssenkung versprochen. Die ist jetzt nicht gekommen und so weiter. Das wissen wir ja. Die Leute, die überlegen sich dann vielleicht auch, ich habe jetzt sozusagen Amt und fühle mich dem Präsidenten dann nicht mehr so verpflichtet, wie er sich das vielleicht wünscht.
Ein Begriff, ein Thema, das uns in diesen Zeiten noch einmal mehr beschäftigt, das ist die Demokratie. Das klang lange für uns so selbstverständlich. Sie war da, wir haben ihre Vorzüge genossen, sie wirkte unkaputtbar. Weltweit aber geraten liberale Demokratien derzeit unter Druck. Und so gerät auch die Demokratie an sich mehr ins Zentrum von Diskussionen. Der Schriftsteller, Historiker und FAZ-Redakteur Simon Strauß hat sich mit ihr beschäftigt in seinem Buch »In der Nähe – vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht«. Er war zu Gast bei Juli C. in unserem Literaturpodcast »Edle Federn«.
Demokratie muss irgendwas sein, was einen anzündet, wo man Teil ist. Und das haben wir uns so abgewöhnt. Wir haben das so als eine Form von Kundschaft empfunden jetzt, wo man eben alle 4 Jahre mal kurz anruft, ich bestelle jetzt mal das und dann liefern. Ja? So. Ich sehe die AfD, um es jetzt mal etwas provokativ zu sagen, eigentlich als so den Stachel, den wir jetzt alle in den Arsch bekommen, so etwas hart. So hat Peimann ja mal das Theater, so was das Theater muss der Stachel im Arsch der Mächtigen sein. So hat Peimann mal über das Theater geredet. So. Und die AfD ist es jetzt auch. Ich meine, es ist wirklich ein unangenehmes Phänomen, was sich da alles so sammelt, auch die Sprache, so das ist für.
Ja, und die Art, wie Sachen auch ausgenutzt und instrumentalisiert werden. Also das widert mich schon wirklich stark an, so, weil die Unzufriedenheit und alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, werden halt auf eine Art und Weise nutzbar gemacht.
Genau.
Die ich schon ein bisschen bedrohlich finde, ja, also durchaus, und die ich vor allem widerlich finde, weil das ist nämlich auch unehrlich. Das ist auch
absolut
totale Heuchelei.
Also Ehrlosigkeit ist da, glaube ich, ganz groß. Deswegen sind sie auch keine konservative Partei, würde ich mal sagen, weil sie eben mit Ehre, Anstand und so weiter, das sind alles keine Kategorien. Nur, wie gesagt, wir müssen wegkommen von dem Igitt, nichts damit irgendwie zu tun haben wollen, ausklammern, Augen zu und durch. Das funktioniert nicht.
Das funktioniert
wir müssen nicht. Sie nehmen als eine Herausforderung an uns selber und wir müssen die eigene Leidenschaft für die Partizipation und für die Interaktion und für das Ehrenwerte, sagen wir mal. Aber es muss eben auch mit Leidenschaft verbunden sein. Demokratie ist ein Marathon um Ende und wir müssen es halt trainieren, sonst bleiben wir zurück.
Den Link zu all diesen Podcasts finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Telefonnummer, an die Sie Ihre Lichtblicke der Woche schicken können. Und genau die hören wir uns jetzt an.
Hallo, ich bin Kathi und mein Lichtblick diese Woche war, dass ich mir einen Schreibtisch selbst gebaut habe. Das war eine willkommene Ablenkung zu der Schreibtischarbeit, die mich sonst so beschäftigt. Ich fand es schön, mal Probleme zu haben, für die es eine Lösung gibt, Ergebnisse, die man sehen und anfassen kann. Und jetzt sitze ich an meinem neuen Schreibtisch und habe einen richtigen Perspektivwechsel.
Mein persönlicher Lichtblick der Woche war die Remchinger Vesperkirche der Diakoniestation Remchingen. Eine ganze Woche lang wurden dort bedürftige Menschen mit einem kostenfreien warmes Mittagessen versorgt und es gab Zeit für Gespräche und für Begegnungen. Zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, sich wertgeschätzt fühlen und Gemeinschaft erleben dürfen, das hat mich berührt und dankbar gemacht.
Schicken doch auch Sie mir Ihre Lichtblicke per WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.